durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Zum zweiten Mal geht es gleich um das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Ein langes Kapitel, das sich mit der leiblichen Auferstehung Jesu Christi auseinandersetzt. Und mit einigen falschen Vorstellungen, die darüber unter den Christen in Korinth kursieren. Das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes handelt von der Auferstehung von den Toten. Die Auferstehungshoffnung ist ja ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens. Denn was wäre der Glaube, wenn er nicht über den Zeitpunkt des Todes hinausreichen würde, sondern nur das irdische Leben eines Menschen im Blick hätte? Der christliche Glaube eröffnet neue Horizonte und schenkt Hoffnung, weil er mit der Gewissheit verbunden ist, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Grundlage all dessen ist die Auferstehung Jesu Christi. Für den Apostel Paulus ist die historische Tatsache, dass Jesus am dritten Tag nach seinem Tod auferstanden ist, genauso wichtig wie die Tatsache, dass er am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist. Nur beides zusammen ergibt einen Sinn. Deshalb hat Paulus in den ersten Versen von Kapitel 15 klargestellt, wer das nicht glaubt, der ist, wie Paulus es ausdrückt, umsonst gläubig geworden. Die Verse 3 und 4 möchte ich an dieser Stelle noch einmal zitieren, weil sie zusammen mit Vers 5 einen langen Satz bilden. Auf den Inhalt der Verse 3 und 4 möchte ich allerdings nicht mehr ausführlich eingehen, denn das habe ich bereits in der letzten Sendung getan. Hier also nun die Verse 3, 4 und 5. Paulus schreibt, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. In diesen Versen geht es offenbar darum, wer die Auferstehung Jesu Christi, dieses aus menschlicher Sicht völlig unwahrscheinliche Ereignis, bezeugen kann. Die Schrift kann es bezeugen, schreibt Paulus, und meint damit die Heilige Schrift. Zu seiner Zeit bestand die Heilige Schrift im Wesentlichen aus den biblischen Büchern, die wir heute als Altes Testament bezeichnen. An vielen Stellen gibt es dort Hinweise auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für die Sünden der Menschen sterben und wieder auferstehen wird. Darüber hinaus gibt es aber auch Menschen, die bezeugen können, dass Jesus tot war und auferstanden ist, so Paulus. In Vers 5 benennt er als erstes Kephas, so lautet die hebräische Übersetzung für Petrus, und dann die restlichen Jünger. Obwohl Petrus ja zum Kreis der Jünger dazugehört, wird er vorneweg schon mal genannt, weil es offenbar zwischen ihm und dem auferstandenen Jesus zu einer besonderen Begegnung gekommen ist. Über den genaueren Ablauf dieser Begegnung ist nichts bekannt. Dass es aber überhaupt dazu gekommen ist, finde ich schon bemerkenswert. Denn Petrus war es ja gewesen, der sich kurz vor der Kreuzigung Jesu mehrmals von ihm distanziert hatte, indem er zu anderen Leuten sagte, ich kenne diesen Jesus nicht. Trotzdem wurde Petrus von Jesus so wertgeschätzt, dass dieser ihn kurz nach seiner Auferstehung aufsuchte. Es ist davon auszugehen, dass die beiden miteinander darüber gesprochen haben, warum Petrus in der fraglichen Situation so feige gewesen war. Und damit war die Sache dann auch bereinigt. Als weitere Zeugen dafür, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, werden in unserem Bibeltext die 12 genannt. Klar, damit sind die 12 Jünger Jesu gemeint. Aber eigentlich müsste man von den 12 einmal Petrus abziehen, weil er vorneweg genannt wird, und außerdem Judas Iskariot, den Verräter, der sich zwischenzeitlich das Leben genommen hat. Es bleiben also nur 10 Jünger übrig und nicht 12. Aber die 12 hatte sich offenbar schon als Bezeichnung für den engsten Jüngerkreis durchgesetzt. Und so sprach man selbst dann von den 12, wenn das Dutzend nicht komplett war. Vers 6. Paulus benennt weitere Zeugen, die dem auferstandenen Christus begegnet sind. Paulus schreibt, Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. 500 Leute auf einmal haben Jesus gesehen. Gut möglich, dass sich diese Begegnung in Galiläa am See Genezareth zugetragen hat. Denn am leeren Grab Jesu hatten einige Frauen von einem Engel den Auftrag bekommen: Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Als sich dann einige Jünger in Richtung Norden aufmachten, wurden sie gewiss von anderen Leuten gefragt: Na, wollt ihr wieder zum Fischen an den See Genezareth gehen? Das wird wohl das Beste sein, was ihr tun könnt, jetzt, wo euer Herr tot ist. Irrtum, werden die Jünger geantwortet haben, Jesus ist nicht tot, er will sich mit uns treffen. Tja, und so mag es dazu gekommen sein, dass sich immer mehr Leute den Jüngern anschlossen und dass schließlich rund 500 versammelt waren, als der Auferstandene sich ihnen zeigte. Ich lese weiter ab Vers 7. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Die Begegnung mit Jakobus mag, ähnlich wie zuvor die Begegnung mit Petrus, einen sehr persönlichen Charakter gehabt haben. Deshalb wird Jakobus hier besonders genannt, obwohl er ja einer von den Aposteln war, die gleich danach erwähnt werden. Und auch Paulus ist dem auferstandenen Herrn begegnet. Paulus bezeichnet sich hier selbst als unzeitige Geburt, um damit auszudrücken, dass er als derjenige, der andere Christen verfolgt hat, es absolut nicht verdient hatte, dem auferstandenen Jesus zu begegnen. Weiter ab Vers 9. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Einerseits gibt sich Paulus hier sehr bescheiden, indem er sich als den Geringsten unter den Aposteln bezeichnet. Andererseits gibt er ungeniert zu verstehen, dass er viel mehr gearbeitet hat als die anderen Apostel. Wie passt das zusammen? Nun, aufgrund seiner fragwürdigen Vergangenheit als Christenverfolger kann Paulus gar nicht anders, als seine Unwürdigkeit hervorzuheben. Aber durch die Gnade Gottes ist er zu einem leidenschaftlichen Verkündiger des Evangeliums geworden, dem kaum eine Strapaze zu groß ist. Diese wunderbare Veränderung in seinem Leben schreibt Paulus allein Gott zu, denn aus sich heraus wäre er dazu niemals fähig gewesen. Vers 11. Weiter schreibt Paulus: Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Paulus und die anderen Apostel mögen bei der Verkündigung des Evangeliums jeweils eigene Schwerpunkte gesetzt haben. Je nachdem haben sie ja dort, wo sie gepredigt haben, auch ganz unterschiedliche Situationen vorgefunden. Darüber hinaus hat fast jeder Prediger, das ist heute nicht anders, ganz bestimmte Lieblingsthemen, über die er gerne ausführlich redet. Aber, und darauf weist Paulus ausdrücklich hin, der Kern des Evangeliums darf von keinem Verkündiger angetastet werden. Nämlich, wie es in den Versen 3 und 4 heißt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Wer dem nicht zustimmt, kann sich eigentlich nicht Christ nennen. Für manch einen mag das eine pure Selbstverständlichkeit sein, aber gerade im Hinblick auf die Auferstehung Jesu gibt es bei vielen Menschen doch Zweifel. Manche glauben, dass er nur in den Köpfen seiner Jünger auferstanden sei. Dass die Auferstehung ein historisches Ereignis gewesen ist, halten sie jedoch für undenkbar. Dabei waren ja viele Augenzeugen von damals selbst sehr kritisch eingestellt. Aber sie ließen sich dann eben doch von den Fakten überzeugen. Paulus schreibt in Vers 11 an die Korinther: So predigen wir und so habt ihr geglaubt. Und ganz am Anfang in Vers 1 war davon die Rede, dass die Korinther das Evangelium angenommen haben. Was bedeutet das eigentlich und welche Konsequenzen sind damit verbunden? Dem Evangelium zu glauben und es anzunehmen, bedeutet im Grunde nichts anderes, als Jesus Christus zu glauben und ihn anzunehmen. Wie dieser geistliche Vorgang vonstatten geht, wird im ersten Kapitel des Johannesevangeliums beschrieben. Dort heißt es, er, gemeint ist Jesus, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Zurück zum Thema Auferstehung. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, tun sich viele Menschen schwer damit, an die leibliche Auferstehung Jesu Christi zu glauben. Und damals wie heute gibt es nicht wenige, die sagen, nun mach mal halblang, von der Frage der Auferstehung hängt doch nun wirklich nicht die Seligkeit ab. Doch der Apostel Paulus scheint das anders zu sehen, denn in den Versen 12 bis 14 schreibt er, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Diese Verse erinnern uns wieder einmal daran, dass Paulus seinen Brief an eine ganz bestimmte Gruppe von Christen adressiert hat, nämlich an solche, die in der heidnisch geprägten Stadt Korinth mit allerlei fragwürdigen Ideen konfrontiert wurden. Ausgangspunkt für den gerade vorgelesenen Absatz ist deshalb nicht die Frage, ob Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, sondern jetzt steht, losgelöst von Jesus und seiner Auferstehung, die Behauptung im Mittelpunkt, dass es grundsätzlich keine Auferstehung der Toten gibt. Hier spielen offenbar die damals vorherrschenden philosophischen Denkrichtungen eine wichtige Rolle. In der letzten Sendung habe ich ja kurz skizziert, was es mit dem Stoizismus, dem Epikureismus und mit dem Platonismus auf sich hat. So sehr sich diese philosophischen Lehren auch voneinander unterscheiden, eine leibliche Auferstehung passt allen dreien nicht ins Konzept. Und das scheint manche Christen in Korinth verunsichert zu haben. Kein Wunder, denn alle diese philosophischen Spielarten sind wesentlich älter als die Botschaft von der leiblichen Auferstehung Jesu Christi. Paulus legt nun in dem gerade vorgelesenen Abschnitt dar, dass die philosophisch geprägten Vorstellungen mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar sind. Allein schon deshalb, weil sie eine leibliche Auferstehung nicht für möglich halten. Die wiederum ist ein unverzichtbarer Bestandteil des christlichen Glaubens, so argumentiert Paulus. Denn wenn Jesus Christus nicht leiblich auferstanden wäre, dann wäre es töricht, am christlichen Glauben festzuhalten, weil nämlich auch einiges andere, was damit zusammenhängt, wie ein Kartenhaus zusammenstürzen würde. Ab Vers 15 schreibt Paulus weiter, wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus bereits entschlafen sind, verloren. Hier schließt sich wieder der Kreis, denn wie schon am Anfang von Kapitel 15, so wird auch hier deutlich, allein die Tatsache, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, reicht nicht aus. Nur zusammen mit seiner Auferstehung ergibt das Ganze einen Sinn. Im vierten Kapitel des Römerbriefes wird dieser Sachverhalt sehr schön erklärt. Da heißt es, wir glauben an Jesus Christus, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Anders ausgedrückt, Jesus ist für ihre und für meine Sünden gestorben, und er wurde auferweckt, um sie und mich vor Gott gerecht zu sprechen. Noch ein bisschen freier ausgedrückt, was würde es mir nützen, wenn Jesus mir meine Sünden vergeben hat, wenn ich dann doch irgendwann genauso wie er nur tot in meinem Grab liege? Genauso wichtig ist, dass er auferstanden ist und dass er auch mich eines Tages auferstehen lässt und dass er vor Gott für mich eintritt. Ganz in diesem Sinne schreibt Paulus in Vers 19 unseres Bibeltextes: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Das heißt, wir berauben uns selbst der Hoffnung auf ein neues Leben im Himmel, wenn wir die leibliche Auferstehung Jesu leugnen oder sie für unmöglich halten. Paulus beendet nun das Argumentieren gegen die Leugnung der Auferstehung und versucht nun, die heilsgeschichtliche Bedeutung herauszuarbeiten. Dabei greift er gleich mehrfach auf alttestamentliche Bibelstellen zurück. In Vers 20 schreibt Paulus: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Eigentlich könnte man diesen Vers auch so übersetzen: Nun aber ist Christus als Erster von denen, die entschlafen sind, auferstanden. Der Begriff Erstling sagt allerdings mehr aus, als nur der Erste zu sein. Im Alten Testament wird das Fest der Erstlingsfrüchte erwähnt, eine Art Erntedankfest, bei dem die zuerst reif gewordenen Früchte, vor allem Getreide, Gott dargebracht wurden. Wenn in unserem Bibelvers nun Jesus Christus als Erstling bezeichnet wird, dann bedeutet das, dass er als der Sohn Gottes die Auferstehung bereits erlebt hat, dass aber viele andere nach ihm noch folgen werden. Weiter ab Vers 21. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. In diesen beiden Versen wird an den Sündenfall erinnert. Adam ist sozusagen der Prototyp eines Menschen, der sein Geschick selbst in die Hand nehmen möchte und sich dabei von Gott distanziert. Oder weniger vornehm ausgedrückt, Adam und seine Frau Eva sind die ersten Menschen, die gegen Gott gesündigt haben. Aber sie sind beileibe nicht die Letzten. Der Sünde sold ist der Tod, heißt es im Römerbrief. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, Jesus schenkt denen ewiges Leben, die sein Angebot der Sündenvergebung annehmen. Und er stellt ihnen in Aussicht, dass er auch ihren leiblichen Tod überwinden und sie eines Tages auferwecken wird. In welcher Reihenfolge sich das abspielen wird, das beschreibt Paulus ab Vers 23. Was jetzt kommt, könnte man fast als eine kleine Chronologie der endzeitlichen Ereignisse bezeichnen. Also, ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Soweit die Verse 23 bis 27. Ergänzend dazu möchte ich eine weitere chronologische Darstellung der kommenden Ereignisse hinzufügen, die Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, niedergeschrieben hat. Dort heißt es: Wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. So wird Gott auch die, die entschlafen sind, also die gestorben sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Soweit ein Abschnitt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Und nun wieder zurück zum 1. Korintherbrief. Hier geht Paulus nun auf eine Bemerkung in Vers 27 ein. Dort hat er ein altes Psalmwort zitiert und es auf Jesus Christus bezogen. Demnach hat der himmlische Vater ihm alles unter seine Füße getan. Das heißt, er hat ihm, Jesus Christus, alle Macht gegeben. Weiter schreibt nun Paulus: Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Tja, klingt ganz schön kompliziert. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass sich Gott den Menschen als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart hat, dann dürfte klar sein, dass der Vater und der Sohn keine Machtkämpfe gegeneinander austragen. Allenfalls füllen sie bestimmte Positionen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen aus. Besonders wichtig scheint mir die Aussage von Vers 28 zu sein, von dem ich den ersten Teil gern noch einmal mit meinen eigenen Worten wiedergeben möchte. Und das hört sich dann so an: Wenn aber zuletzt Jesus Christus der Herr sein wird über alles, dann wird er sich als der Sohn Gottes seinem Vater unterordnen, der ihm diesen Sieg geschenkt hat. Jesus, der Sieger. Jesus, der den Tod besiegt hat, indem er von den Toten auferstanden ist. Jesus, der Sieger, der auch die Seinen eines Tages auferwecken und zu sich holen wird. Jesus, der Sieger, der das Böse besiegt und der über alles und alle herrschen wird. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel bleibt die Auferstehung Jesu Christi das zentrale Thema. Dann werden wir uns mit den restlichen Versen aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 15 beschäftigen. Unter anderem geht es da auch um die Frage, in was für einem Körper sich die Auferstandenen wiederfinden werden. Eine interessante Frage, denn wie kann die Persönlichkeit eines Menschen erhalten bleiben, wenn ihm ein neuer Körper geschenkt wird? Und fast nicht vorstellbar, wie wird wohl die neue Version eines alten, eines kranken oder eines vielleicht sogar völlig zerstörten Körpers aussehen? Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.